Also, stell dir mal vor, du stehst in so einer gigantischen, endlosen Bibliothek. Und um dich herum türmen sich wirklich Abertausende von Büchern. Also, soweit das Auge überhaupt reicht, siehst du nur diese schweren Wälzer.
Oh ja, diese typischen Staubfänger, genau.
Voll. Und die sind voller soziologischer Studien, psychologischer Analysen. Da gibt es historische Abhandlungen und irgendwelche komplexen politischen Theorien.
Ein absoluter Albtraum für jeden, der einfach nur eine schnelle Antwort sucht.
Richtig. Und all diese Millionen von Wörtern auf diesen zigtausenden Seiten versuchen im Grunde genommen, naja, die versuchen eigentlich nur ein einziges gewaltiges Thema zu erklären.
Nämlich, wie politische Manipulation eigentlich funktioniert, oder?
Genau das. Wie lassen sich Massen bewegen? Man steht da also in dieser absolut erdrückenden Bibliothek und hat irgendwie das Gefühl, man müsste jetzt Jahrzehnte studieren, um dieses reine Chaos da draußen in unserer modernen Welt auch nur ansatzweise zu begreifen.
Ja, und dieser schiere Umfang an Erklärungsversuchen, der ist ja auch echt fast schon einschüchternd.
Wir haben uns da als Gesellschaft, glaube ich, auch total drin gewöhnt.
Woran genau gewöhnt?
Naja, dass so komplexe Dynamiken dann auch immer zwingend so eine extrem komplexe, also fast schon akademisch undurchdringliche Erklärung fordern. Weißt du, wir suchen da immer nach diesem feingliedrigen, hundertseitigen Röntgenbild unserer Gesellschaft.
Ja, absolut.
Aber jetzt stell dir mal vor, du drehst dich in dieser riesigen Bibliothek einfach um, schaust da auf so einen kleinen, unscheinbaren Holztisch in der Ecke und findest dort einen winzigen Zettel.
Okay.
Und da steht nur ein einziger Satz drauf, also wirklich nur ein winziger Tropfen Tinte auf dem Papier. Und plötzlich, während du diesen einen Satz liest, stellst du fest, wow, dieser winzige Tropfen, der färbt gerade das gesamte Wasserglas meiner Wahrnehmung ein.
Das ist ein starkes Bild.
Ja, oder er erklärt diese Mechanik da draußen nämlich auf einmal brillanter, schärfer und auch irgendwie greifbarer als so manches dicke Lexikon in diesen ganzen Regalen um dich herum.
Und ich vermute mal, genau diesen Tropfen Tinte haben wir uns heute für unsere gedankliche Erkundung vorgenommen, richtig?
Exakt. Wir wühlen uns heute mal nicht durch hunderte Seiten Text. Wir haben heute wirklich das absolute Gegenteil vor uns. Eine einzige Quelle.
Da bin ich mal gespannt.
Die ist veröffentlicht in der sogenannten Verschmiede, geschrieben von Horst Winkler.
Okay, Horst Winkler.
Genau. Und es ist ein zweizeiliger Aphorismus. Nur 14 Worte. Ich lese das einfach mal vor. Bist du bereit?
Schieß los.
Also, für Populisten gut, viel Denkfaulheit und Wut.
Das sind wirklich nur 14 Worte. Das ist ja fast schon so eine Art Provokation an die gesamte Politikwissenschaft, so eine extrem vielschichtige Thematik dermaßen radikal zusammenzustreichen.
Voll. Und genau deshalb dachte ich, okay, lass uns das mal aufdröseln. Weil es erinnert mich halt extrem an so einen Brühwürfel.
Einen Brühwürfel. Wie kommst du denn jetzt darauf?
Naja, guck mal. Wenn du dir diesen Text ansiehst, also diesen kleinen Zweizeiler aus der Versschmiede, dann ist das doch genau wie so ein kleiner gepresster Würfel, der da trocken auf deiner Küchenzeile liegt.
Optisch völlig unscheinbar.
Richtig, der liegt da, ist klein, tut niemandem was. Aber, und das ist der Punkt, das ändert sich halt in exakt dem Moment, wo da kochendes Wasser dazukommt.
Ah, verstehe.
Und dieses kochende Wasser, das ist in unserem Fall heute unsere aktive Aufmerksamkeit. Wenn wir also anfangen, unsere eigenen gesellschaftlichen Beobachtungen über diese 14 Worte zu gießen, dann löst sich diese starre Form auf.
Und dann entfaltet sich diese hochkonzentrierte Essenz, meinst du?
Genau. Und die reicht dann völlig aus, um einen riesigen Topf voller Gedanken richtig durchzuwürzen.
Ja, dieses Brühwürfelbild, das fängt diesen Mechanismus eigentlich echt perfekt ein. Denn es geht hier ja ganz klar um Kompression.
Wie meinst du das genau?
Handwerklich gesehen.
Ja, schauen wir uns doch mal an, wie Winkler diese Kompression da in der Versschmiede überhaupt umsetzt. Es ist ja nicht einfach nur ein kurzer Satz, ne? Es ist ein Reim, ganz genau. Und ein Reim, das darf man nicht unterschätzen, der macht psychologisch etwas ganz Bestimmtes mit uns.
Es hat total diesen Rhythmus von so einem Abzählreim auf dem Schulhof, finde ich. Das klingt im allerersten Moment so unfassbar harmlos, fast schon kindlich irgendwie.
Und exakt da schnappt die Falle zu.
Echt? Wieso?
Weil unser Gehirn Muster einfach über alles liebt. Wenn sich etwas reimt, dann verarbeitet unser Gehirn diese Informationen viel flüssiger und schneller. In der kognitiven Psychologie, also der Kognitionspsychologie, nennt man das Processing Fluency.
Okay, also Verarbeitungsflüssigkeit sozusagen?
Richtig. Weil dieser Reim so angenehm und fast schon widerstandslos durch unsere gedanklichen Filter rutscht, neigen wir extrem dazu, die Aussage dahinter einfach für wahrer, für unumstößlicher zu halten.
Ach krass. Das heißt, er trickst uns da ein bisschen aus. Absolut. Winkler nutzt diese spielerische, sehr musikalische Form, um unsere intellektuellen Abwehrmechanismen für so einen kleinen Bruchteil einer Sekunde komplett einzulullen.
Wow.
Der Rhythmus öffnet quasi die Tür und dann spaziert so ein eiskalter, wahnsinnig analytischer Gedanke ins Hirn hinein.
Und dieser Reim hämmert halt auch diese beiden Konzepte echt unzertrennlich aneinander. Also Gut und Wut.
Untrennbar verbunden, ja.
Aber um zu verstehen, warum das so extrem gut funktioniert, müssen wir uns das Konstrukt mal ganz genau ansehen. Und ganz wichtig für dich, der uns gerade zuhört, wir tun das heute völlig losgelöst von irgendwelchen tagesaktuellen Schlagzeilen.
Sehr wichtiger Punkt. Wir ergreifen hier absolut keine Seite.
Genau. Wir gucken uns heute nicht an, welcher Politiker gestern was getwittert hat oder welche Partei jetzt links oder rechts oder sonst wo steht.
Nein, überhaupt nicht.
Winkler liefert uns mit diesen 14 Worten im Grunde einfach den Bauplan eines Motors. Und ein Motor, der hat ja keine eigene Moral, oder? Der hat keine Parteifarbe.
Dem Motor ist es völlig egal, wer am Steuer sitzt oder in welche Richtung dieses Auto überhaupt fährt.
Richtig. Uns interessiert hier und heute nur eins. Wie zünden eigentlich die Zylinder in genau diesem Motor?
Das ist eine entscheidende Perspektive. Wir sezieren hier wirklich nur die nackte Mechanik. Und Winkler beginnt seine Gleichung nach dem Doppelpunkt ja direkt mit einer sehr spezifischen Zutat.
Er sagt nämlich nicht einfach nur Denkfaulheit.
Nein, er sagt viel Denkfaulheit.
Und genau an diesem Wort, also an Denkfaulheit, da bin ich sofort hängen geblieben, als ich den Text das erste Mal gelesen habe.
Kann ich mir vorstellen, das provoziert ja auch.
Total. Und da spiele ich den Ball auch mal direkt an dich weiter, der uns jetzt gerade zuhört. Fühlst du dich denkfaul?
Gute Frage.
Weil ich finde diesen Begriff extrem hart. Fast schon so ein bisschen überheblich, um ehrlich zu sein.
Wie kommst du darauf?
Naja, wenn ich mir mal so unseren ganz normalen Alltag ansehe. Wir werden doch von morgens bis abends mit irgendwelchen Push-Nachrichten bombardiert.
Oh ja. Das Smartphone vibriert ja ununterbrochen.
Eben. Und wir sollen dann plötzlich globale Lieferketten im Detail verstehen. Wir sollen geopolitische Konflikte einordnen, Inflationsraten analysieren. Das Gehirn ist doch gefühlt im absoluten Dauerfeuer.
Es steht unter Dauerstrom, ja.
Also frage ich mich, ist das, was hier passiert, wirklich eine bewusste, arrogante Faulheit der Leute? Oder ist es nicht schlichtweg das völlige Ausbrennen unserer kognitiven Kapazitäten?
Das ist ein extrem guter Einwand, wenn wir das nämlich mal mit dem Gesamtbild verknüpfen. Also das Wort Faulheit impliziert ja immer so einen moralischen Makel, als würde man sich morgens hinstellen und sich absichtlich für die Dummheit entscheiden.
Ja, genau so klingt das.
Aber wenn wir jetzt mal diese ganze emotionale Wertung aus dem Wort herausnehmen und es wirklich rein als einen beschreibenden Zustand für diesen Motor betrachten, dann landen wir bei einem fundamentalen Überlebensmechanismus unseres Gehirns.
Ein Überlebensmechanismus? Erklär das mal.
Komm mal. Das Gehirn macht bei einem Erwachsenen nur etwa 2% des gesamten Körpergewichts aus.
Okay, das ist nicht viel.
Ist es auch nicht. Aber es verbraucht im Ruhezustand rund 20% unserer Energie. Es ist eine extrem teure, wahnsinnig ressourcenfressende Maschine.
Wow, 20%?
Ja, und so richtig komplexe Probleme zu durchdenken, Nuancen abzuwägen, Ambivalenzen irgendwie auszuhalten, das frisst einfach gigantische Mengen an mentaler Energie.
Es ist im Grunde wie so ein Marathonlauf für den Kopf, oder? Und niemand rennt ja freiwillig jeden verdammten Tag einen Marathon.
Richtig. Und genau deshalb schaltet das Gehirn irgendwann in eine Art Energiesparmodus.
Wie so ein Handy, das bei 10% Akku den Bildschirm dunkler macht.
Exakt. Stell dir vor, der Tag war ewig lang, du sitzt abends völlig erschöpft auf dem Sofa und plötzlich präsentiert dir im Fernsehen jemand ein massives, unfassbar komplexes gesellschaftliches Problem.
Oh Gott, ja.
Dein Gehirn will in diesem Moment einfach keine 40-seitige sozioökonomische Abhandlung mehr lesen. Es kann nicht mehr. Es sucht automatisch nach dem Weg des allergeringsten Widerstands.
Verständlich.
Und wenn in genau dieser Sekunde jemand auf dem Bildschirm auftaucht und sagt, pass auf, hier ist das Problem und exakt diese eine Gruppe von Menschen da drüben, die ist schuld daran.
Boom.
Boom. Dann ist das für ein erschöpftes Gehirn in dem Moment eine absolute Erlösung.
Weil die kognitive Last plötzlich auf Null sinkt.
Genau. Du musst nicht mehr abwägen.
Die Welt ist auf einmal wieder übersichtlich. Es gibt Gut, es gibt Böse, Schwarz und Weiß. Herrlich, einfach.
Und genau das, nichts anderes, ist die Denkvorarbeit in Winklers Gleichung. Es ist im Sinne dieses Aphorismus einfach das Fehlen des kritischen Widerstands.
Also ein reines Energieproblem eigentlich.
Ja, es ist so ein mentales Vakuum, das da entsteht, wenn die Energie für den Zweifel schlichtweg fehlt. Und in genau dieses Vakuum können simple, schwarz-weiße Narrative völlig mühelos hineinfließen, ohne auch nur einmal auf den Filter der kritischen Analyse zu stoßen.
Das leuchtet extrem ein. Aber wenn ich dieses Bild vom mentalen Energiesparmodus jetzt mal weiterdenke, dann reicht das als Erklärung doch noch nicht ganz aus.
Wieso nicht?
Naja, jemand, der einfach nur völlig erschöpft auf der Couch rumsitzt, sich die Welt in so ganz einfachen Mustern erklären lässt und nicht mehr kritisch nachfragt, der bewegt ja politisch erstmal gar nichts, oder?
Das stimmt, ja.
Oder Mensch, der geht im Zweifel ja nicht einmal wählen, weil selbst der Weg zum Wahllokal rüber schon wieder viel zu viel Aufwand wäre.
Richtig, der bleibt einfach sitzen.
Also haben wir hier doch eigentlich nur eine gigantische Masse an Passivität. Wie wird denn daraus jetzt bitte eine Bewegung?
Und hier wird es nämlich wirklich interessant. Denn Passivität allein erzeugt überhaupt keinen Profit für niemanden. Ein Motor, um bei unserem Bild zu bleiben, der läuft ja nicht nur mit einem leeren Raum im Zylinder.
Nee, der braucht eine Verbrennung.
Exakt. Er braucht eine Explosion. Und damit sind wir direkt bei der zweiten Zutat dieses Rezepts angekommen, dem Brandbeschleuniger.
Die Wut. Viel Denkfaulheit und Wut.
Genau die.
Wenn wir dieses Bild von vorhin mal nehmen, diese Denkfaulheit, diese totale Erschöpfung des kritischen Geistes, das ist für mich irgendwie wie extrem trockenes Holz.
Trockenes Holz.
Ja. Ja, stell dir vor, das liegt da einfach im Wald rum. Es hat jede Widerstandskraft, jede Feuchtigkeit restlos verloren.
Es ist einfach da.
Genau, es liegt da. Aber trockenes Holz allein ist ja völlig ungefährlich. Das verrottet höchstens über die Jahre so vor sich hin. Aber die Wut ist das Benzin, das da plötzlich eimerweise drüber gegossen wird.
Ein fantastisches Bild. Und physiologisch gesehen ist Wut exakt das, hochoktaniges Benzin für unseren Organismus. Wir müssen uns da mal anschauen, was Wut eigentlich mit unserem Körper und vor allem mit unserem Verstand macht.
Okay, was passiert da?
Wut ist keine nachdenkliche Emotion. Wut ist ein tiefer, evolutionärer Alarmzustand.
Das heißt, der Körper schaltet um.
Total. Wenn du richtig wütend wirst, schüttet dein Körper sofort Adrenalin und Cortisol aus. Dein Puls steigt, deine Muskeln spannen sich an. Evolutionär gesehen bereitet dich Wut auf exakt zwei Dinge vor: Kampf oder Flucht.
Was in der modernen Politik natürlich ein riesiges Problem ist, weil man die Inflation oder die Globalisierung ja schlecht buchstäblich ins Gesicht schlagen kann, oder?
Aha, nein. Genau da entsteht ja der Kurzschluss in unserem System. In diesem Zustand der Wut wird nämlich der präfrontale Kortex physisch in seiner Funktion gedrosselt.
Warte kurz, der präfrontale Kortex ist nochmal was genau?
Das ist der Teil unseres Gehirns vorne, der für rationales Denken, für Logik und für das Abwägen von langfristigen Konsequenzen zuständig ist.
Oh. Und der fährt runter.
Der wird quasi leise gestellt. Das Gehirn sagt sich in dem Moment, hey, wir sind hier akut in Gefahr. Wir haben jetzt absolut keine Zeit für eine akademische Debatte über Steuersätze. Wir müssen sofort reagieren.
Wahnsinn.
Wut verlangt nach sofortiger Handlung. Sie erzeugt eine Art kognitiven Tunnelblick. Man sucht in dem Moment nicht mehr nach Nuancen, man sucht eigentlich nur noch nach Ventilen.
Man spürt das ja regelrecht körperlich. Ich wette, jeder, der uns gerade zuhört, kennt diesen Moment ganz genau.
Bestimmt.
Du scrollst durch dein Handy, liest irgendeine Schlagzeile, die eine himmelschreiende Ungerechtigkeit beschreibt, oder du regst dich über eine politische Entscheidung so massiv auf. In dieser einen Sekunde, da willst du doch von niemandem hören, naja, wir müssen ja aber auch die historischen Zusammenhänge betrachten.
Auf gar keinen Fall. Das macht einen ja nur noch wütender.
Eben. Nein, du willst ein Ventil. Du willst, dass irgendjemand deinen Ärger da gerade validiert. Du willst ein ganz klares Ziel für diese aufgestaute Energie haben.
Wut eliminiert wirklich jegliche Toleranz für Grautöne. Und genau hier, an diesem Punkt, verschmelzen diese beiden Elemente des Aphorismus zu einer wirklich brillanten psychologischen Falle.
Wie greift das ineinander?
Denk mal an die Reihenfolge. Die Denkfaulheit hat die Tür für diese ganz simplen Erklärungen ja bereits weit geöffnet, weil uns die Energie für Komplexität einfach fehlt.
Richtig, der Weg ist schon frei.
Und die Wut sorgt nun dafür, dass wir diese simplen Erklärungen eben nicht nur passiv und müde schlucken, sondern dass wir sie plötzlich als absolute, unumstößliche Wahrheit begreifen und sogar aggressiv verteidigen.
Die Wut liefert also die Handlungsenergie, die der Faulheit vorher noch gefehlt hat.
Exakt.
Das ist echt eine fatale Symbiose. Die Denkfaulheit sagt quasi, uff, ich will nicht mehr nachdenken.
Und die Wut sagt, ich will jetzt zuschlagen.
Wahnsinn. Und das Ergebnis ist dann jemand, der mit maximaler Überzeugung und maximaler Lautstärke eine Lösung verteidigt, die er nicht mal im Ansatz durchdacht hat.
Und damit, genau damit, rückt jetzt der allererste Teil dieses Satzes in den Fokus. Für Populisten gut.
Stimmt, damit geht der Satz ja los.
Winkler platziert das Resultat, also den Profitierenden dieser Mechanik, ja ganz bewusst ganz an den Anfang seines Textes. Der Populist ist in genau diesem Szenario derjenige, der dieses hochexplosive Gemisch nicht nur erkennt, sondern systematisch bewirtschaftet.
Das ist wie so ein Landwirt, der genau weiß, wann der Boden perfekt reif für die Ernte ist.
Ein sehr pragmatischer Vergleich.
Das ist doch das Faszinierende an diesem Mechanismus. Der Populist, und nochmal, völlig unabhängig von seiner politischen Färbung, egal wo er steht, der muss das Rad ja gar nicht neu erfinden.
Überhaupt nicht.
Er muss sich keine tragfähigen, langfristigen politischen Konzepte ausdenken oder erarbeiten. Denn er weiß ganz genau, echte, komplexe Lösungen, die würden ja der Denkfaulheit komplett widersprechen.
Das Publikum würde sofort abschalten, weil es schon wieder viel zu anstrengend ist.
Richtig. Stattdessen bietet der Populist, er bietet im Grunde eine Art Dienstleistung an.
Eine Dienstleistung? Das ist ein interessanter Begriff dafür.
Ja, denk mal drüber nach. Er liefert das Feindbild, das die Wut so dringend sucht, und er liefert es in so einer schönen, einfachen, intellektuellen Verpackung, die keinerlei kognitive Anstrengung mehr erfordert.
Er sagt also im Grunde, du bist erschöpft. Hey, das verstehe ich total. Du musst dich nicht mehr anstrengen, du musst nicht nachdenken. Ich habe hier die fertige Lösung für dich.
Und du bist wütend? Auch das verstehe ich vollkommen. Hier ist der Schuldige, auf den du all deine Wut richten kannst.
Das ist eine absolut massive psychologische Entlastung für den Zuhörer in dem Moment.
Weißt du, was mir da gerade einfällt? Es ist eigentlich so, als würdest du jemanden, der nach einem furchtbar langen Arbeitstag einfach viel zu müde zum Kochen ist.
Mhm, das wäre dann die Denkfaulheit.
Genau. Und der gleichzeitig aber echt rasend vor Hunger ist.
Die Wut?
Ja. Und dem stellst du dann plötzlich so einen gigantischen Eimer frittiertes Fastfood hin.
Oh, das ist gefährlich.
Es enthält absolut kleine Nährstoffe, es macht dich auf Dauer garantiert krank. Aber, und das ist das Entscheidende, in genau dieser einen Sekunde fühlte sich an wie die großartigste Mahlzeit der ganzen verdammten Welt.
Weil es eben ein akutes, sehr impulsives Bedürfnis absolut perfekt befriedigt.
Richtig. Und derjenige, der dieses Fastfood verkauft, der macht in dem Moment ein grandioses Geschäft.
Das ist die absolute Essenz von für Populisten gut. Wir bewerten hier nicht, das ist wichtig, wir schauen nur auf das Rezept. Und dieser Mechanismus skaliert hervorragend.
Klar.
Je erschöpfter eine Gesellschaft durch ständige Krisen wird, desto trockener wird dieses Holz im Wald. Und je mehr man dann durch Empörung, durch Skandalisierung die emotionale Temperatur immer weiter anheizt, desto mehr Benzin ist auf einmal im Umlauf. Der Populist muss dann eigentlich nur noch ganz bequem das Streichholz werfen.
Aber lass uns diesen Motor jetzt mal noch einen Schritt weiter abklopfen.
Gerne.
Wenn ich mir das nämlich alles so anhöre, dann drängt sich mir da sofort ein Verdacht auf, bei dem ich irgendwie ganz instinktiv gegenlenken möchte.
Welcher Verdacht?
Naja, nur weil jemand eine einfache Sprache benutzt und vielleicht auch mal emotional oder von mir aus richtig wütend auf einen echten, realen Missstand hinweist, das macht denjenigen doch jetzt nicht automatisch zum Populisten, oder?
Nein.
Weil ist jetzt jede Form von Wut und jeder Versuch, die Dinge irgendwie simpel zu erklären, sofort Teil von diesem giftigen Rezept?
Gut, dass du das fragst. Das ist eine extrem wichtige Unterscheidung. Wir dürfen da die Variablen nicht verwechseln.
Erklär mal.
Also, einfache Sprache ist an sich überhaupt nicht gefährlich. Sie ist oft sogar absolut notwendig, um bestimmte Menschen überhaupt noch zu erreichen.
Klar, wenn mich keiner versteht, bringe ich auch nichts voran.
Eben. Und Wut ist historisch gesehen sogar ein wahnsinnig elementarer Motor für soziale Gerechtigkeit. Ohne eine tiefe Wut über Ungerechtigkeit, da gäbe es keine Bürgerrechtsbewegungen, da gäbe es keine Revolutionen gegen irgendwelche Diktatoren. Der Text sagt ja nicht, dass Wut immer schlecht ist.
Worin liegt dann aber der Unterschied? Also wann ist es echte Aufklärung und wann ist es genau das, was Winkler da in seinem Aphorismus beschreibt?
Der Unterschied liegt einzig und allein in der Zielsetzung dieser Einfachheit.
Wie meinst du das?
Jemand, der wirklich aufklären will, der nutzt einfache Sprache, um eine komplexe Realität überhaupt erstmal zugänglich zu machen. Er baut dir quasi eine Brücke rüber über diesen Fluss der Komplexität, damit du auf der anderen Seite ankommst und dann die Nuancen verstehen kannst.
Ah.
Und der Populist? Der Populist hingegen nutzt einfache Sprache, um die Komplexität komplett zu verleugnen. Der baut dir gar keine Brücke.
Der sagt einfach, hier gibt's überhaupt keinen Fluss.
Genau. Er behauptet, es gäbe gar keinen Fluss, den man irgendwie überqueren müsste. Er instrumentalisiert diese Denkfaulheit, anstatt zu versuchen, sie mit dir zusammen zu überwinden.
Das ist ein riesiger Unterschied.
Und vor allem, er will, dass du in diesem Zustand der blinden, völlig unreflektierten Wut bleibst, weil genau das sein Profitcenter ist.
Da schlägt die Falle aus der Verschmiede dann endgültig zu. Der Populist will gar nicht, dass dieses trockene Holz irgendwie wieder Feuchtigkeit bekommt oder gegossen wird. Der will es einfach nur komplett abfackeln.
Genau so ist es.
Wahnsinn. Das ist wirklich erstaunlich. Also, was bedeutet das alles? Wir haben jetzt diese 14 Worte von Horst Winkler mal komplett auseinandergenommen.
Von vorne bis hinten.
Von dieser anfänglichen, fast kindlichen Form des Reims, der unsere Skepsis da so elegant umgeht.
Über die physische, neurologische Erschöpfung bei der Denkfaulheit.
Bis hin zu diesem evolutionären Tunnelblick durch die Wut. Und am Ende sehen wir dann wirklich die absolut perfekte Schablone für ein politisches Geschäftsmodell, das sich ganz gezielt genau von dieser Mischung ernährt.
Und weißt du, wenn man diesen Bauplan dann einmal wirklich verstanden hat, wenn man die Mechanik von diesem Motor durchschaut hat, dann verändert sich zwangsläufig auch die eigene Haltung dazu.
Weil man es plötzlich kommen sieht.
Genau. Der Text von Winkler, der liefert uns hier ja nicht nur eine Diagnose, er liefert damit implizit auch direkt das Gegenmittel mit.
Stimmt, weil man dann plötzlich die eigene Verantwortung in diesem ganzen Kreislauf sieht, oder? Wenn wir nämlich wissen, dass unsere mentale Erschöpfung und unsere völlig ungefilterte Wut die absoluten Grundnahrungsmittel für so eine populistische Manipulation sind, naja, dann wird doch die Art und Weise, wie wir mit unserem eigenen Verstand umgehen, auf einmal hochpolitisch.
Exakt das ist die ultimative Konsequenz daraus. In einer Welt, die ununterbrochen versucht, uns durch ständige Krisen in diese Denkfaulheit reinzutreiben.
Und uns gleichzeitig auch noch durch eine endlose Kette von Skandalen und Empörung permanent wütend zu halten.
Da wird das genaue Gegenteil auf einmal zu einem echten Akt des Widerstands.
Das bewusste Aushalten von Komplexität.
Genau. Das Akzeptieren, dass es eben auch Grautöne gibt. Sich selbst wirklich die Zeit zu geben, Dinge intellektuell zu durchdringen, auch wenn es abends nach der Arbeit furchtbar anstrengend ist.
Und vor allem die eigenen Emotionen zu regulieren und nicht auf jeden noch so kleinen Reiz da draußen sofort mit einer rasenden Wut zu reagieren. Das sind dann ja keine esoterischen Selbstoptimierungstipps mehr für den Alltag.
Nein, überhaupt nicht.
Das sind echte Verteidigungsmechanismen. Jeder Moment, in dem du eine extrem einfache Antwort auf ein super schwieriges Problem eben nicht sofort glaubst, sondern einfach mal einen Schritt zurücktrittst.
Mhm.
Jeder Moment, in dem du erstmal tief durchatmest, anstatt dir deinen Puls direkt von der nächsten Schlagzeile diktieren zu lassen. In jedem einzelnen dieser Momente entziehst du diesem Motor den Treibstoff.
Du machst das Holz nass und du drehst den Benzinhahn ab.
Das ist wirklich eine wahnsinnig ermächtigende Erkenntnis, finde ich. Wir sind heute ja in dieser endlosen Bibliothek voller Bücher gestartet und haben uns letztlich nur diesen winzigen Tropfen Tinte angesehen. Und ich möchte dir, der uns gerade die ganze Zeit zugehört hat, noch einen allerletzten Gedanken aus diesem Destillat mit auf den Weg geben. Einen Gedanken, der vielleicht noch ein bisschen nachklingt heute.
Da bin ich gespannt.
Wenn du das nächste Mal durch deinen Feed scrollst, eine Nachricht im Fernsehen siehst oder vielleicht auch in einer richtig hitzigen Diskussion steckst, und du spürst plötzlich, wie dein Puls hochgeht. Du spürst, wie diese warme, wahnsinnig verlockende Wut in dir aufsteigt. Und genau in diesem Moment präsentiert dir dann jemand eine verblüffend einfache, messerscharfe Lösung für genau dieses Problem. Eine Lösung, bei der du überhaupt gar nicht mehr selbst nachdenken musst. Wirst du dann für einen kurzen Sekundenbruchteil innehalten? Wirst du diesen kognitiven Tunnelblick durchbrechen, dich kurz an diesen Zweizeiler erinnern und dich ganz still fragen, versucht mir hier gerade jemand aufrichtig die Welt zu erklären? Wirst du diesen kognitiven Tunnelblick durchbrechen, dich kurz an diesen Zweizeiler erinnern und dich ganz still fragen? Oder steht da einfach gerade jemand auf dem Feld und will nichts anderes tun, als meine Denkfaulheit und meine Wut zu ernten? Wirst du diesen kognitiven Tunnelblick durchbrechen, dich kurz an diesen Zweizeiler erinnern und dich ganz still fragen. Es ist eine Frage, die am Ende vielleicht genau den Unterschied zwischen einem manipulierten und einem völlig freien Verstand ausmachen kann.
Das Aushalten des Zweifels ist der Preis der intellektuellen Freiheit.
Das ist ein absolut perfektes Schlusswort. Danke, dass du uns heute auf dieser tiefen Reise in nur 14 Worte so toll begleitet hast. Es zeigt mal wieder, dass die größten Erkenntnisse manchmal eben gar nicht in den allerdicksten Büchern stehen, sondern einfach in der Zeit liegen, die wir uns nehmen, um mal über das Kleine nachzudenken. Also, pass gut auf dein trockenes Holz auf, lass das Benzin lieber im Kanister und behalte immer einen wachen, kritischen Geist. Bis zum nächsten Mal.